Wieder euer einzelner Host, aber ich habe mir einen Gast geholt, damit ihr nicht nur meine Stimme hören müsst. Und es ist ein wiederkehrender Gast, bereits zum dritten Mal in diesem Podcast.
Hi.
Das ist der Alex Clarkson vom King's College London. Das klingt gleich unglaublich beeindruckend. Du ziehst ein Gesicht, aber nein, das sind Credentials hier. Und wir wollen heute sprechen über die Wahl in Italien und die Rolle von Italien innerhalb der EU, vor allem aus außenpolitischer Perspektive. Aber natürlich werden wir auch ein bisschen drauf eingehen, wie das in Italien gerade aussieht. Und werden da in dem Rahmen dieser Diskussion auch darauf zu sprechen kommen, dass das Italienbild in Deutschland mit der Realität zwar gelegentliche Überlappungspunkte besitzt, aber doch Lücken aufweist, sagen wir es mal so. Kurz als Refresher für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, in Italien ist gewählt worden. Die amtierende Regierung wurde abgewählt. Das war eine von den vielen Technokratenregierungen unter dem ehemaligen EZB-Chef Draghi. Der ist jetzt weg. Und stattdessen hat Italien zum ersten Mal wieder sowas wie eine semi-stabile, parlamentarisch abgesicherte Mehrheit. Allerdings keine, die wir besonders schön finden, üblicherweise hier in eher progressiven Breiten. Es ist nämlich nach den Wahlen die Frau Meloni an die Macht gekommen. Die steht der Partei der Fratelli d'Italia vor, der Brüder Italiens, einer rechtsradikalen, rechtspopulistischen Partei. Und die ist zusammen in einer Koalition mit der Lega Nord, einer weiteren rechtsextremistischen Partei, unter Salvini, der war 2018 schon einmal ganz kurz Ministerpräsident. Und sie sind in einer Koalition mit der Forza Italia, ebenfalls ein alter rechtspopulistischer Bekannter unter Berlusconi. Und das ist quasi der Standard, den wir jetzt hier in Italien sehen. Eine rechtsgerichtete Regierung, ein Rechtsrutsch in Italien. So, und nach meiner unglaublich professionellen Einführung, wie müssen wir das Ganze bewerten? Wir haben im Vorgespräch schon ganz kurz darüber gesprochen, dass es hier nicht quasi ein zweiter Viktor Orban an die Macht gelangt ist, sondern dass wir es mit etwas anderem und vielleicht sogar Neuem zu tun haben. Wie wäre denn da deine Einschätzung?
Naja, ich meine, das ist einer der Probleme eigentlich in diesen Analysen, dass wir zu oft unterschiedliche rechtspopulistische Bewegungen, seien sie in Spanien mit Vox, seien sie in den Niederlanden mit Baudet oder mit PVV, oder Rassemblement National in Frankreich, FPÖ und so weiter, dass wir oft sie alle in denselben Topf stellen. Und obwohl die natürlich alle gewisse autoritäre Elemente haben, eine radikal oft rassistische, meistens rassistische Sicht gegenüber Einwanderung und ethnischen und religiösen Minderheiten, oft homophob, misogyn. Das ist alles oft drin in diesen Bewegungen. Das zieht auch zusammen auf europäischer Ebene. Aber jeder von diesen Bewegungen hat unterschiedliche ideologische Traditionen, unterschiedlichen ideologischen Wurzeln, haben sie auch weiterentwickelt seit den 90er Jahren. Und da sieht man durchaus so eine Art Auseinanderdriften, wenn es um die Europafrage geht. Das ist nur so die erste Frage, die natürlich für Deutschland relevant ist. Dass gerade in den letzten 10, 15 Jahren gewisse rechtspopulistische oder rechtsradikale Parteien sich eigentlich mit der EU abgefunden haben. Und ich würde wagen zu behaupten, dass man darunter die Fratelli d'Italia, die Partei von Meloni, auch mit in diesen Bracket, in dieser Seite stellen kann. Und das ist zum Teil, das ist oft nicht mit großem Enthusiasmus, wo sie langsam eher und enthusiastisch sich gegenüber die EU verhalten. Und das kann man durchaus sehen, auch bei den Jugendbewegungen, auch andere Bewegungen, die da reinkommen, wie die identitäre Bewegungen, die langsam weg von einer Art auf den Nationen basierenden Nationalismus nur ihre Identität aufbauen und zu einer Art, ich weiß nicht, wie man so sagen will, einen europäischen Nationalismus, europäischen Supranationalismus. Die Idee, dass man es nicht mehr nur um die Nation geht, sondern, wenn man so diese Sprache des Kalten Krieges benutzen wird, um die Verteidigung des christlichen Abendlandes. Das ist so ein klassischer Spruch. Und damit kann wirklich ohne große Verrenkungen eine Partei wie Fratelli d'Italia, dessen Wurzeln wirklich zurück zum Faschismus gehen, unter Mussolini in den 20er und 30er Jahren, ohne größere Verrenkung weg von einer rein auf Italien gemünzte Ideologie aufbauen zu einer weiteren Europäisierung der eigenen Ideologie. Das sieht man in Meloni. In den mittleren Zehnern war sie sehr gegen die EU, sehr gegen den Euro. Die hat auch mehrere ihrer Leute haben auch pro-putinische Rhetorik gesprochen. Plötzlich, jetzt ist sie pro-ukrainisch. Sie ist militant für die Zusammenarbeit unterschiedlicher europäischer Grenzinstitutionen oder Grenzsicherungsinstitutionen für weitere militärische Kooperation, weil sie eine Neuformulierung aufgebaut hat innerhalb der Partei, die man auch in Teilen der Partei sieht, wo es, sie mehr und mehr sehen, Italien sehen als Pfeiler des Westens und Pfeiler des christlichen Abendlandes gegenüber Feinde von außen. Und es ist kein großer Sprung. Das ist nicht ideologisch schwierig. Damit können sie plötzlich die Ukrainer, die auch ähnliche rechtsradikale Bewegungen haben, die nicht großen Einfluss haben, aber vielleicht ein übermäßiges gesehen werden, weil sie in Teilen des Militärs zu finden sind, und zwar die Asowsche Bewegung zum Beispiel, dass diese Bewegungen natürlich mit ihnen zusammenarbeiten können, adoptieren können. Jetzt, dass sie, was Meloni hat fast entschuldigen gesagt, ach, ich habe einen Fehler gemacht mit Putin, ich dachte, er war Europäer, und dann sagt sie dann im nächsten Satz, die sind keine Europäer, die Russen, das sind Asiaten, Mongolen, das ist diese rassistische Sprache, und wir können damit Europa verteidigen. Das heißt, es ist eine andere Einstellung wie Orban. Orban baut seine gesamte Struktur auf einen sehr auf der Nation bezogenen Identität, obwohl er hin und wieder auch über die Verteidigung des Westens, christlichen Abendlandes spricht, aber er hat er will einfach die europäischen Institutionen so weit wie möglich von sich weghalten. Während Meloni und die Fratelli, wie auch andere Parteien, Vox ist da in diesem Kontext interessant, weil sie eben nicht diese Dominanz ausüben können innerhalb des Systems, weil die eigene Wählerschaft, bis tief in der eigenen Wählerschaft, haben sich die manchen Menschen mit der EU abgefunden, viele unterstützen Teilen der EU mehr und mehr aus unterschiedlichen Gründen. Die wollen jetzt nicht mehr die EU-Institutionen schwächen, sie wollen sie übernehmen. Das ist natürlich auch eine Gefahr. Das ist auch eine Gefahr, wenn man progressiv oder linksliberal, sozialdemokratisch, grün angestellt ist. Ich will ja auch kein rechtsradikale Festung Europa, die irgendwie den Abendland verteidigt und völlig militarisiert gegen den Rest der Welt umgeht. Aber das ist ein anderes Problem zu den Problemen, die zum Beispiel jemand wie Orban darstellt für die EU oder zum Teil auch Le Pen.
Mich erinnert das ein bisschen an Charles de Gaulle, effektiv mit diesem Europa der Vaterländer. Das war ja seine Rhetorik, und so gefühlt hatte die Orban früher auch, also ich erinnere mich noch in den dunklen Untiefen des Jahres 2012, habe ich mal einen Artikel über Orban geschrieben, in dem ich da die Parallelen aufgemacht habe, eben zu dieser Charles de Gaulle'schen Rhetorik. Ich glaube, das macht Orban inzwischen auch nicht mehr. Also dieses Europa der Vaterländer, der hat sich ja von Europa, wie du schon sagst, effektiv komplett abgewandt. Aber ich denke tatsächlich, diese Idee, die war ja quasi in rechten Kreisen nie wirklich tot. Und die kann hier abgerufen werden. Das ist sowas wie dieser linke Instinkt hier in Deutschland, von Deutschland als Mittler zwischen Ost und West und die Brückenfunktion und Ostpolitik. Genauso wie diese Instinkte, die kann ich ja quasi mit einem Fingerschnipsen abrufen. Und genauso habe ich das Gefühl, kann ich diesen Europa der Vaterländer Kram abholen. Und wie du schon sagst, es ist halt super attraktiv, weil es diese Quadratur des Kreises ermöglicht. Ich kann eben auf der einen Seite die rechten Sachen rausholen, die lange Zeit Anathema waren für die EU und für wie die EU gesehen wurde, mit Stichwort EU-Gerichtshof, Menschengerichtshof, auch wie das Europäische Parlament sich nach außen hin präsentiert hat. Und da haben die jetzt natürlich schon die Möglichkeit, da quasi eine kompatible Version aufzumachen letzten Endes.
Ja, und es geht einfach auch, man muss auch über die strukturelle Lage dieser unterschiedlichen Parteien nachdenken. Es ist jetzt viel Panik entstanden worden, auch zum Teil legitim über den Aufstieg von Fratelli d'Italia. Aber wie mein Kollege Davide Albertazzi bei LSE immer oder bei Birmingham, University of Birmingham, immer ganz klar darstellt, er sagt, das ist eigentlich nur eine Verschiebung von Wählerstimmen innerhalb der Rechten. Das ist nicht so, dass es jetzt eine aufsteigende, dass die Rechte irgendwie plötzlich große Teile der linken Wähler oder liberalen Wählerschaft an sich bindet. Es ist einfach, in der linken und liberalen Wählerschaft in Italien ist PD, die Partei der Demokratiker oder dessen Nachfolger, was immer das sein wird, das wird immer 20%, 21% erzielen, und die restliche Linke, wie M5S und andere Parteien, werden sich darum aufbauen. Das ist ein Block von 45-45%. Und in der Rechten ist es ein stabiler Block in den höheren 40er%. Das hat man Lega, Fratelli, und man hat eben auch Forza Italia von Berlusconi. Die Fratelli d'Italia hat einfach nur diese Wählerstimmen an sich gebunden. Es ist unmöglich, in der jetzigen Lage des italienischen politischen Systems für Meloni jemals diese Dominanz auszuüben, die Orban hat. Orban hat einfach diese Freiheit, einfach alles nach seinen Mustern und seinen eigenen nationalistischen Gutdünken weiterzuentwickeln. Meloni und die Fratelli, die sind ja auch durchaus in einer delikaten Situation. Die haben jetzt viele Stimmen gerade von Lega Italia, von Salvini abgeknöpft. Da ist schon jetzt, kann man die ganze Spannung sehen innerhalb dieser Koalition, wo sie sich jetzt alle gegenseitig bekämpfen und die Forza-Parteileute und die Lega-Parteileute wirklich darauf warten, dass die Meloni einen Fehler macht, sodass sie wieder diese Stimmen an sich wieder zurückbinden können. Also Meloni kann damit sich keinen Kampf, Endkampf gegenüber die EU kann sich nicht leisten. Sie hat auch gesehen, was Salvini passiert ist. Salvini hat versucht, 2018 mit M5S, mit seinem Koalitionspartner zu dem Zeitpunkt, einen Kampf gegenüber die EU aufzubauen. Die haben verloren. Und Meloni hat daraus ihre Schlüsse gezogen und gesagt, okay, ich muss mich der EU abfinden. Vielleicht, wenn wir jetzt langfristig auf 20-25% bleiben im System, können wir das auch in einer Europawahl für uns benutzen, unseren Einfluss ausbauen in der Kommission, Einfluss ausbauen in EU-Institutionen. Das ist sehr pragmatisch. Und ideologisch können sie durchaus Versatzstücke finden innerhalb der radikal rechte und populistische Ideologien, können sie benutzen, um das umzubauen, sodass alles ein bisschen kohärent ist für die eigene Wählerschaft. Ist auch nicht schwierig, weil ein Großteil der italienischen Bevölkerung selber Es mag die EU nicht, aber es sind auch Europäer. Das ist durchaus, es ist Konsens da in der italienischen Gesellschaft. Das heißt, Meloni kann, man muss eben auch die strukturellen Voraussetzungen sehen für eine populistische, rechtspopulistische oder rechtsradikale Partei und sehen, was für Möglichkeiten es hat innerhalb der Strukturen eines Systems. Und das italienische System, es ist darauf aufgebaut, es hat so einen sehr, sehr delikaten Gleichgewicht zwischen Linke oder Linksliberale und Rechtsradikale oder Rechtspopulisten. Und M5S hat eins zwischen beiden bewegt und M5S ist jetzt ganz klar wieder im linksliberalen Lager. Das heißt, Meloni muss eben mit das arbeiten, was sie hat. Ich glaube, die ist intelligenter und geschickter als Salvini, aber die ist auch immer noch exponiert. Es ist durchaus möglich, dass sie in denselben Laufbahn durchgeht von Salvini, von großer Star, und dann geht es wieder bergab, weil die eigenen Leute versuchen, sie abzuschießen. Ich denke, sie hat eher Chancen, das zu überleben als Salvini. Aber das erschafft, man hat damit zwar eine quasi-faschistische Partei, aber die muss in einem Rahmen eines demokratischen Systems arbeiten, weil sie höchstens 23-24% kriegen. Im jetzigen Kontext. Es ist ganz anders zu Fidesz und Orban, der wegen dem spezifischen Kontext von 2008 bis 2010 eine absolute Dominanz in der ungarischen Politik aufbauen könnte und bei Gutdünken arbeiten könnte. Das war fast ein Unikum in der Politik zu diesem Zeitpunkt. Und ich meine, der hatte damit viel mehr Möglichkeiten, als Pisses auch noch hat in PiS, als er überhaupt hat in Polen. Das heißt, man muss Orban, dieser Orban-Vergleich, immer auch nachdenken, was für ein verfassungsrechtliches System gearbeitet wird und wie die Wahlstruktur auf Voraussetzungen sehen. Und in der Hinsicht ist es ja keine Überraschung, dass Meloni dann sehr pragmatisch mit der EU umgeht und denkt so ein bisschen langfristig, denkt, okay, wenn ich diese Wahlperiode überlebe und immer noch big bin im italienischen System, vielleicht können wir dann die Europawahl benutzen, dann, dass wir selber da die Pfründe haben und Zugang zu den Geldern und durchaus die europäische Sicherheitspolitik beeinflussen können. Man darf Rechtspopulisten nicht unterschätzen. Ne, das nicht jeder Rechtspopulist in Europa ist halt Matteo Salvini. Ne, und das oder Gauland. Das sind oft geschickte und strategisch denkende Leute.
Wenn du von den spezifischen Ereignissen 2008 bis 2010 redest, dann meinst du vermutlich die Euro-Krise, ne?
Ja, ne, aber auch in Ungarn gab es auch eine Finanzkrise, die zum Zusammenbruch des Finanzsystems geführt hat. Da gab es massive, glaube ich, Rentenkürzungen. Das hat alles Orban für sich benutzt, um in diese Wahl, da haben seine Gegner, das ist die was jetzt die ungarische Opposition hat, hat sich nie davon erholt.
Ja, genau, ich frage deswegen, soweit ich weiß, hing das ja irgendwie mit dem Untergang des ungarischen Pensionsfonds zusammen. Yeah. Also das war ja eine ganz große Angelegenheit. Und ich sag mal, die EU hat sich mit Hilfen eher zurückgehalten seinerzeit, wie sie das halt während der Finanzkrise generell getan hat. Was in Deutschland mir deutlich unterrezipiert scheint, wenn in Europa wenn diskutiert wird über den Rechtspopulismus in Europa. Man ist immer sehr schnell dabei, über die Flüchtlingskrise 2015 zu reden, die mit Sicherheit auch ihren Teil da dazu beigetragen hat. Aber irgendwie der erste Baustein da davon, der wird sehr gerne einfach, ich kann kaum anders ausdrücken, als totgeschwiegen, ja. Also einfach, was da zwischen 2008 und 2010 passiert ist. Und ich habe immer das Gefühl, das hängt zum einen mit so einer gewissen arroganten Überheblichkeit zusammen, also mit diesem hier die unsolide wirtschaftende Peripherie Europas und hier sind wir die fleißigen und moralisch einwandfreien Deutschen, die das entsprechend gemanagt haben. Das ist quasi Aspekt Nummer eins. Und der zweite Aspekt scheint mir auch schlichtweg fehlendes Wissen über diese Peripherieländer zu sein, wo ich mich auch gar nicht ausnehme. Ja. Also ich habe auch nur sehr, sehr oberflächliche Kenntnisse von diesen Nationen. Bin immer wieder überrascht, wenn du mir dann da sagst, so was Italien eigentlich alles tut, weil in der deutschen Presse kommt das eigentlich hauptsächlich als kurz vor Bankrott oder als Urlaubsland vor. Und
ich finde das können wir gleich machen. Ich finde das Italienbild in der deutschen Presse, auch in deutschen akademischen und Analystendiskursen, ist katastrophal. Und es ist nicht nur Italienbild, Spanienbild, Griechenlandbild, Polen. Ich meine, PiS ist zutiefst problematisch, aber die polnische Gesellschaft ist eine technologisch hochentwickelte Gesellschaft. Das ist, ich würde durchaus zwei Sachen übrigens wegen 2008 sagen. Das ist die Finanzkrise, das heißt diese Austeritätspolitik, das von der deutschen Regierung gedrückt wurde. Ich hatte immer ein bisschen gewisse Ambivalenz, weil es ist durchaus legitim zu sagen, wenn man gegen eine griechische Regierung gegenübersteht, die durchaus katastrophale Fehler gemacht hat. Oder die irische Regierung hat katastrophalere Fehler gemacht als die Italiener. Das darf man auch nicht vergessen. Und oder eine Immobilienblase platzen sieht in Spanien. Da gibt es durchaus eine gewisse Eigenverantwortung. Die Frage ist, wie man als deutsche Regierung damit umgeht. Geht man damit sensibel um? Im Zusammenarbeit, kollektiven Zusammenarbeit, oder kommt man da als Oberlehrer rein und sagt, wir wissen alles besser, ihr seid diese primitive, unterentwickelte Gesellschaften. Das war Fehler Nummer eins. Das zweite war, ich denke, das ist durchaus auch damit verflochten, war irgendwie diese aggressivere Haltung Russlands seit dem Georgienkrieg. Und gerade die Deutschen und Franzosen haben in Reaktion zum Georgienkrieg von 2008 auch höchst, glaube ich, meiner Meinung nach verantwortungslos gehalten. Sie haben mit den Russen wieder versucht, innerhalb von Wochen wieder so zu tun, dass alles wieder normal ist, was ein fataler Signal war, auch für die Osteuropäer. Das heißt, das sind diese zwei Entwicklungen, die Deutschland wirklich Mitschuld trägt an vielem, was sich darin entwickelt und immer noch nicht wirklich damit umgegangen hat. Und das ist für mich ein Problem. Man muss auch in der deutschen Gesellschaft schauen, hätte das besser gemacht werden können. Weil damit, wenn man da mindestens eine solche Debatte hat, kann man dann in der Zukunft sehen und sagen, was können wir in Zukunft machen? Wenn zum Beispiel, ich lebe jetzt zum Teil auch in eine selbst gebastelte Krise, die chronisch war für die letzten paar Jahren, ins akute Phase geht, jetzt quasi in Großbritannien. Wie geht man mit den Briten um? Das ist auch eine interessante Frage. Ne? Wenn sie jetzt plötzlich zurück wollen ins System. Und ins EU-System, weil jetzt das sieht man, man kann schon durchaus eine Entwicklung sehen in Großbritannien, wo das wieder in diese Richtung geht. Nur, das andere mit dem Italienbild baut drauf auf. Dieses Italienbild, für mich ist das klassische Beispiel einer fehlgeleiteten deutschen Politik, die wirklich auf fast rassistische Vorurteile gegenüber Südeuropäer und Osteuropäer aufgebaut ist. Man hat ein Italienbild von Italien, ist so, och, Italien immer bankrott, ne? Unterentwickelt, Mafia, ja klar, immer Mafia, und technologisch irgendwie immer so ein Typ mit einem Vespa aus den 50er Jahren, das durchtuckert durch irgendwelche verstaubte Straßen in Napoli oder Rimini-Urlaub oder man geht durch die Ruinen durch. Das ist eine völlig, das ist, ich fasse mir mich oft auf den Kopf, nicht nur in den Medien oder in Boulevardzeitungen, aber das ist in den Eliten eingedrungen ist. Menschen, die wirklich besser fühlen sollen. Italien hat natürlich, und da muss man immer Russland sagen, hat viele chronische Probleme, viele strukturelle Dysfunktionen, ein Problem ohne Frage. Es hat ein Problem des organisierten Verbrechens. Lauter Probleme, die innerhalb der italienischen Gesellschaft leben. Übrigens bei dem letzten organisierten Verbrechen haben auch die Niederlande übrigens. Ich sage immer, die Italiener wissen, dass sie ein Problem haben. Da sind sie im Vorteil gegenüber den Belgiern und Niederländern, wo man langsam wirklich auch ähnliche Auswüchse langsam sieht, um Antwerpen oder Rotterdam, wenn es um die Mafia geht und organisiertes Verbrechen. Aber das ist vielleicht eine leicht andere Thematik. Mindestens wissen die Italiener, dass das ein Problem gibt und die müssen etwas drüber machen. Und die haben durchaus ein Justizsystem. Die haben auch eine Justiz- und anti-organisiertes Verbrechen Gesetz gegeben, die bei Weitem viel entwickelter ist, als was die Deutschen haben. Es gibt ein Problembewusstsein. Aber wenn man das dann weiterentwickelt, ja, okay, es gibt diese ganzen Probleme, aber das ist eine technologische, hochentwickelte Gesellschaft. Das ist eine reiche Gesellschaft. Es ist eine der entwickelsten Gesellschaften in Europa und damit auf der Erde. Das muss man einfach brutal sagen. Es gibt Riesendifferenzen zwischen den Regionen Nord und Süd. Durchaus auch Teilen des Südens, wo Wohlstand langsam wirklich einbringt. Die haben Dysfunktionen, Probleme, strukturelle Probleme im Hochschulsystem. Immer noch sehr gute Hochschulen. Man kann durch den ganzen Ding durchgehen. Ja, es gibt Probleme bei der industriellen Entwicklung, aber die haben immer noch Industriekonzerne, gerade beim Waffensystembau, beim Schiffbau und so weiter und so fort. Super advanced, high-tech. Man kann wirklich durch alles durchlaufen und sagen, okay, man muss doch irgendwie einen Diskurs aufbauen können, wo man sagt, hier ist ein Land, wie Großbritannien, ein Land, das große Probleme hat, aber es hat auch gewisse Stärken. Und alles irgendwie im Lot zu halten. Weil was damit dann verloren geht, ist, dass man damit auch dann Situationen hat, wo deutsche Politiker und Journalisten und Analysten auf italienischen Partner durchgehen und die einfach behandeln, als ob sie Schüler sind, obwohl Italien eine der stärksten Armeen und Flotten hat in Europa. Es ist ein Riesensicherheits- und militärischer Akteur. Und es ist so ein klassischer Fall. Die Italiener haben ein kleineres Wehretat, aber ein viel effizienteres militärisches System. Und damit sind viel schlagkräftiger als die Deutschen. Und viel respektierter als die Deutschen innerhalb von NATO. Die haben eine hochentwickelte Militärindustrie mit Leonardo und anderen Entwicklungen. Die haben eigene Flugzeugträger, wenn man es mal sehr krude sagt. Die haben hochentwickelte Panzer, das sind Centauro, so ein BTR-Striker-System. Das sind hochentwickelte Einheiten. Manche sind schwächer, manche stärker, but where they're good, they're really good. Und sie haben die Carabinieri, die einfach ein Anker sind im europäischen Sicherheitssystem. Und wenn man Infrastruktur sieht, letzter Punkt. Die Italiener haben zum Teil, weil so vieles marode war in den Nullerjahren, einen Großteil der eigenen Infrastruktur modernisiert. Die haben jetzt ein Bahnsystem, ein Schnellbahnsystem, was bei Weitem effizienter abläuft als die Deutsche Bahn. Das sind so lauter Sachen. Und da muss man eben sagen, da ist das Italienbild der Deutschen katastrophal und da tun die Deutschen sich selber Schaden, weil je mehr die Deutschen da reinkommen, und anderen, wie die Osteuropäer, wie Italiener, wie der Spanier, dann irgendwie als Lehrmeister auftreten und weniger dahinter ist, gerade seit dem Ukraine-Krieg und diese ganzen Fragen der Energiewirtschaft, desto mehr geht es von, die Italiener fühlen sich unter Druck gesetzt, wo die Italiener die Deutschen nicht mehr ernst nehmen. Ne? Und weil sie sagen, ja, yeah, come on, seriously. Ich habe das mehrmals erlebt. Die Italiener sagen, ich sage es auf Englisch, we don't take them seriously. They come out as lectures. Wir haben viel, bei uns hat alles vieles in 10 Jahren geändert. Sorry, das können wir nicht mehr ernst nehmen. Und das ist auch ein Problem für die deutsche Außenpolitik.
Ja, das glaube ich sofort. Also was mich immer wieder flasht, wenn wir von Italien sprechen, die sind ja, wenn mich nicht alles durch, die 8. Volkswirtschaft der Welt. Die haben ein wesentlich größeres Bruttoinlandsprodukt als Russland. Aber niemand würde auf die Idee kommen, quasi Italien als einen Akteur zu sehen, der auch nur auf dem gleichen Level spielt wie Russland oder gar eben technisch gesehen mehr leisten kann.
Ja, ich meine, bei weitem. Die italienische Flotte alleine könnte die russische Flotte im Mittelmeer vernichtend schlagen. Das ist auch nicht mal kontrovers unter Kollegen. Die Russen, die Amerikaner sowieso raus. Es ist gut, dass die Amerikaner unsere Alliierten sind, das macht es alles leichter. Wenn es man die Franzosen und Spanier und Italiener alleine im Mittelmeer, könnten die Russen einfach rausschieben. Die Italiener mit ein paar Schwierigkeiten, aber die haben die Assets. Und das ist in diese Deutschland, gerade wenn man diese marode Bundeswehr sich anschaut, die marode Bundesmarine, es ist lächerlich, wenn die Deutschen dann auch mit diesem Italienbild auf die Italiener zugehen, die nichts mit sicherheitspolitischen Realitäten zu tun hat.
Und das bezieht sich ja wirklich nicht nur auf die Sicherheit. Ich glaube, dass der Status der Bundeswehr katastrophal ist. Das ist ja in Deutschland, glaube ich, so auf einem intellektuellen Level hinreichend bekannt. Also jeder weiß es technisch gesehen, bloß die Konsequenzen davon scheinen irgendwie immer wieder nicht klar zu kommen. Das ist einfach so eine Schrulle, die Deutschland hat irgendwie. So in unserer Wahrnehmung habe ich so das Gefühl. Aber wie du schon sagst, es erstreckt sich ja beispielsweise auf die Deutsche Bahn. Ich meine, du sagst hier, Italien ist besser als die Deutsche Bahn, aber mal ehrlich, wer nicht?
Polnische Bahn, tschechische Bahn, ist es, ne?
Jedes Mal, wenn ich nach Osteuropa komme, Tschechien, da kommt wieder der Historiker durch, oder Polen, ich meine, sobald ich die Landesgrenze überschreite, habe ich LTE+. Und wenn ich zurück nach Deutschland komme, kann ich froh sein, wenn ich überhaupt nichts habe.
Das ist ja auch nicht überraschend. Ja, wir sind doch beide in den 90er Jahren in Deutschland aufgewachsen. Das war die Modernisierungsphase. Ich kann mich erinnern, ich war 11, ich kam nach Deutschland, aus Kanada, Hannover eingezogen. Und Deutschland fühlte sich moderner als Kanada. Das 90er Jahre. Ne? Plötzlich alles war wow, shit, ist advanced, ne? Das ist Hightech. Das war auch Ruf des Deutschlands in den 90er Jahren. Und dann kommen dazu noch der massive Infrastrukturausbau im Rahmen der Wende, das durchaus auch, weil zufälligerweise Niedersachsen auch mit einbezogen wurde wegen Expos, lauter auch wegen Grenzregion und so. Und man sah diese massive Aufrüstung in der spätanalogen Phase, ne, und der frühen Digitalisierung. Das heißt, Deutschland hat für 1999 die modernste Wirtschaft und modernste Infrastruktur Europas. Für 1999. Aber natürlich, ich meine, man muss auch verstehen, was für strukturelle Probleme es gibt in Deutschland mit diesem Infrastrukturausbau und Modernisierung. Diese Modernisierung war ein Akt der 90er und frühen Nullerjahre. Und danach kam eine Austeritätspolitik, ein Investitionsstau. Zum selben Zeitpunkt, zum Teil wegen der Eurozonenkrise, oft mit viel wenigeren Mitteln, fühlten Staaten wie Italien oder Griechenland sich unter Druck zu modernisieren. Das haben die Osteuropäer auch gemacht, um Investitionen anzulocken während der Phase. Auch mit erheblicher Hilfe von EU-Geldern. Das heißt, es ist ja nicht überraschend dann, wenn sich Staaten dann zwischen den mittleren Nullern und den späten Zehnern modernisieren, trotz Austeritätspolitik, oft mithilfe der EU. EU spielt eine Schlüsselrolle in das Ganze. Es gab diese Brückenkatastrophe in Genua. Da vergessen viele Leute. Es war ein Riesenschock für das italienische Infrastruktursystem. Ne? Und lauter Korruptionsvorwürfe in Süditalien für den 10er Jahren. Das hat auch zu viele Veränderungen geführt. Manche nicht positive, manche positive. Und das heißt, diese Gesellschaften sind dazu fähig, sich zu verändern. Sie sind dazu fähig, sie zu modernisieren. Die Estland, Finnland, ich war in Finnland vor ein paar Wochen, Finnland, und wenn man immer nach Finnland fährt, das ist eine unheimlich moderne Gesellschaft. Wir vergessen, wie bitterarm die Finnen waren in den 80er Jahren. Es waren eine der ärmsten Gesellschaften Europas, wegen deren Randlage und Abhängigkeitsverhältnisse gegen die UdSSR und so weiter und so fort. Und das ist eben ein Problem in der deutschen Gesellschaft. Es gibt diese fixe, konstante Sicht dieser unterschiedlichen Gesellschaften, dass jetzt eigentlich in diesem letzten Zeitpunkt aus ganz logischen infrastrukturellen Entwicklungen und gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklungen, das ist nicht kein Wunder, das sind einfach nur verschiedene, die haben sich ein bisschen später modernisiert, jetzt sind sie ein bisschen moderner. Aber das Problem ist, dass dieses Bild, das man in der deutschen Politik und in den Medien findet über diese Gesellschaft, sich nicht ändert. Es entwickelt sich nicht weiter. Man, dieses bescheuerte, so immer wieder, wenn man so auf Twitter ist oder sozialen Medien oder in den Spiegel oder so, gibt es immer diese klassische, och, Italien, oh Gott, kriegen es wieder nicht mal hin. Und da kriegt man so, es ist ein Problem, weil man natürlich auch viele Fälle gibt, wo Italien es nicht hinkriegt. Es gibt viele Fälle, wo Italien Probleme hat, ohne Frage. Aber man muss doch eine ausgleichende und ausgewogene Berichterstattung und Analyse aufbauen können, wo man auch die Stärken mit einbaut. Nur wenn man die Stärken versteht, kann man auch verstehen, warum es gewisse Schwächen gibt und wie ist diese Interaktion zwischen Stärken und Schwächen. Genau wie wenn, ja, ich bin ja in Deutschland aufgewachsen. Ich kenne Deutschland sehr gut. Ich kenne auch die Stärken und Schwächen. Deutschland hat auch seine Stärken, aber man kann eine ausgeglichene Analyse und Verständnis der Gesellschaft muss beiden Seiten mit einbeziehen. Und das ist eben ein Problem des Italienbildes, das auch damit den Deutschen selber schadet, weil es zu einem Diskursfehler, Diskursverwerfungen, Diskursfehler und Politikfehler gegenüber anderen EU-Partnern aufbaut, wo die Deutschen sich immer noch als Lehrmeister gerieren und weniger dahinter haben. Und das schadet den deutschen Einfluss, was ich durchaus als positiv sehen könnte in Europa zu diesem Zeitpunkt.
Ja, ich glaube, darüber müssen wir gleich noch ein bisschen detaillierter sprechen, ja, wie sich da gerade die gesamte Außenpolitik im Euroraum verschiebt. Ich würde vielleicht noch den Gedanken bringen, wir hatten ja in den 90er Jahren und frühen 2000er Jahren mit diesem Reformdiskurs, ja, wenn man gerade an den Höhepunkt von dem ganzen Ding mit dem Economist-Cover als Germany as the sick man of Europe, das war ja letzten Endes das Gleiche in Grün, nur eben für die Deutschen, weil diese Abgesänge auf die deutsche Volkswirtschaft haben sich ja letztlich auch als völlig übertrieben.
Nicht nur das, die haben auch die deutsche Wirtschaft geschadet. Das war gerade die Phase. Ja, Deutschland hatte, ich fand das immer höchst problematisch, weil die Briten haben eben nicht, ich meine, Economist ist eine Londoner Zeitschrift, haben die Briten jemals versucht, ein 20 Millionen, 16 Millionen Leute zu absorbieren in eine postkommunistische Wirtschaft? Das bringt Probleme mit sich. Und ich fand zu wenig, es wurde einfach zu wenig thematisiert. Und das Problem gab, es war, ich fand, es gab, ich fand die 90er Jahre auch sehr interessant, dieses Abstieg eines Superstars, dieses unselige Buch und auch den kleineren Aufstieg von Wolfgang Müncher und die ganzen Leute, die diese angelsächsische Sicht der deutschen Wirtschaft mit eingenommen haben und den deutschen Diskurs in so eine Minderwertigkeitskomplex-Situation eingebaut haben. Und das sieht man auch bei italienischen Kollegen, aber das ist jetzt weniger und weniger. Bei Italienern Außenzehner, das war ein Schock. Es gab riesige politische Fehler. Die waren in einer schlechten Lage in den frühen 10er Jahren. Und es gibt eine Generation von italienischen Analysten und Politikern, die immer noch sehr so defensiv wirken. Aber ich glaube, weniger und weniger jetzt. Und aber ich denke, es gab immer noch in den 90er Jahren diese Idee, okay, uns geht es schlecht, aber den Italienern geht es schlechter. Und in Polen geht es schlechter und in Spanien sind wir auch nicht. Wir sind mindestens besser als die. Und das heißt, dass als Deutschland sich wieder zu einer Art besseren Entwicklung oder eine bessere wirtschaftliche Entwicklung geführt hat, ist dieses Überlegenheitsgefühl hat sich dann wirklich in eine sehr problematische Richtung gerichtet während der Eurozonenkrise. Aber wie gesagt, ich fand ja auch diese Abstiegsdiskurse haben viele der Stärken Deutschlands unterschätzt. Und diese Aufstiegsdiskurse haben dann viele der Schwächen Deutschlands unterschätzt. Und man muss doch auch irgendwo eine ich verbringe einen Großteil meiner Karriere wenn es um deutsche Fragen geht, in Großbritannien. Entweder muss ich erklären, dass Deutschland nicht irgendwie eine übermächtige Supermacht ist, dass jeden platt wälzt. Das muss ich sagen, dass es nicht das ist. Und ich muss auf den anderen Gesprächen erklären, dass Deutschland nicht irgendwie eine zusammenbrechender Staat ist, das wo morgen Chaos ausbricht. Es ist auch diese fehlende das ist durchaus ein deutsch-britisches Problem den Deutschen gegenüber, dass sie keine ausgewogene ausbalancierte. Das heißt, es ist nicht nur ein deutsches Problem, aber ich glaube, bei Deutschland wegen den Legacy der Eurozone-Krise, weil die Briten jetzt natürlich ein Selbstvertrauensproblem haben wegen Brexit, gucken sie eher auf die eigenen Schwächen. Ich finde, dass es diese Stereotypen sind so tief eingesetzt in der deutschen Politik, dass das wirklich thematisiert werden muss, weil das wirklich Deutschland schadet. Es schadet die deutsche Gesellschaft gegenüber osteuropäischen Partner und gegenüber südeuropäischen Partner.
Würdest du da ein bisschen konkreter werden können? Also wo manifestiert sich diese Schaden? Relativ offensichtlich ist ja, wenn ich die anderen nicht verstehe sozusagen und wenn ich falsche Analysen mache, dann wird da wahrscheinlich auch falsche Politik rauskommen dabei. Also wenn dann beispielsweise jetzt 2022 bei EZB-Politik und so weiter immer noch so getan wird, als wären wir quasi 2008, als wäre da nichts passiert, das wäre sowas, was mir spontan hier einfallen würde. Aber wo sind da vielleicht Bereiche, die etwas weniger klar sind oder wo die Wirkung eher auf dem Außenbild dann beruhen?
Energiepolitik, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, Einwanderungs- und Grenzpolitik. Energiepolitik ist ja ganz klar. Die Deutschen haben sich zu lange auf russischen Gas in Abhängigkeit geraten, sind damit in Abhängigkeiten geraten, haben zu lange geleugnet, dass es ein Problem gab, haben zu und oft, das habe ich oft persönlich gesehen und erlebt, haben oft gegenüber ukrainische oder polnische Kollegen, Politiker, höhere Staatssekretäre und sowas, oft sehr, auch 2019, ne, so sehr, sehr herablassend. Nein, wir wissen es besser, wir verstehen die Russen. Ach, die Ukrainer sind paranoid. Ich meine, diese Gespräche, die man hatte in Berlin in 2014, als es wirklich losging mit dem Überfall auf die Krim, mit dieser Infiltration von russischen Geheimdiensten in Donbass, das war unmöglich. Es war unsäglich. So viele deutsche Stimmen sagen, nee, wir verstehen die Russen besser. Die Ukrainer haben auch Fehler gemacht. Hoho. Und so weiter und so fort. Und wo man einfach durchaus eine Überheblichkeit gab, wo man Begriff der Putin-Versteher geht zu weit, aber es gab in der späten Steinmeier-Phase im Auswärtigen Amt, bei Gabriel, sehen wir Gabriel im Wirtschaft, Ministerium Wirtschaft und anderen Teilen des Systems, auch CDU-Ministerien, eine Art Überheblichkeit und Arroganz, wo man immer noch glaubte, man könnte diese billige Gasmengen beziehen und Russland irgendwie containen und handeln und das würde gehen. Und der Schaden, glaube ich, wird wirklich unterschätzt in der deutschen Gesellschaft und deutschen Politik. Weil jetzt ist es ganz klar, dass das ein katastrophaler Fehler war. Und übrigens, ich denke, die Kritik an Merkel ist ein bisschen überzogen. Es ist die gesamte deutsche Elite hier. Mit den Ausnahmen vielleicht der Grünen, Teilen der CDU oder große Gesamtheit. Merkel hat einfach nur das getan, Merkel hat nur den Conventional Wisdom, den Konsens reflektiert. Aus diesem Zeitpunkt. Und sie hatte einfach.
Wie immer quasi.
Sorry? Ja, quasi. Sie hatte einfach nicht den Mut, einfach zu ein bisschen. Die Migrationskrise war vielleicht die große Ausnahme. Ne? Und es war eben in diesem Fall so, dass jetzt werden die Deutschen nicht ernst genommen bei solchen Fragen. Wenn es um die Zukunft der europäischen. Die einzige deutsche Politikerin, die ernst genommen wird, ist von der Leyen. Und die war eigentlich immer kritisch davor. Das ist interessant. Die kann durchaus jetzt sagen: Ja, 2010, 12, 15, 17. Habe ich einen klaren, und halt, das stimmt auch. Und das ist einer der Gründe, warum sie immer noch sich bewahren kann auf EU-Ebene. Aber das ist einer der wenigen Ausnahmen. Habeck und die Grünen haben damit durchaus auch Vorteile, weil sie auch immer sehr kritisch gegenüber standen. Aber das ist so große Ausnahmen. Und das ist eine Schwäche. Und das ist auch diese Arroganz. Das zweite ist gemeinsame Sicherheit und Außenpolitik. Wer soll die Deutschen jetzt ernst nehmen? Wenn es darum geht, die zukünftige Sicherheitsarchitektur Europas aufzubauen. Die Franzosen, Italiener, Spanier weniger, aber die haben durchaus Assets, aber die Franzosen, Italiener haben eine ziemlich effektive militärische Struktur, die im Mittelmeer und in den südlichen Grenzen auch in Afrika, das ist problematisch, aber noch eine Rolle spielt. Na, und wird respektiert, die American Contributions. Mich hat es auch zum Teil überrascht, dass die Italiener trotz deren Pragmatismus oder Zynismus gegenüber Russland sehr schnell auch die Waffen an den Ukrainer geliefert haben, schneller als die Deutschen. Und die Franzosen sowieso. Ne? Nicht in den Stückmengen, aber Macron hat vom Wert her weniger geliefert als die Deutschen, hat aber vom Symbolkraft sehr schnell gewusst, was er liefern konnte und wo es besser für Frankreich sieht als Deutschland. Damit sind sie auch offensiver umgegangen. Und die werden respektiert. Das sind Säulen der europäischen Sicherheit. Das Einzige, was die Briten integrieren werden und können, ist das Militär. Da werden die Briten respektiert. Da machen sie eine erhebliche Contribution. Und natürlich jetzt die Osteuropäer und die Skandinavier. Finnland, ganz klar, sehr starke Armee. Polen, starke Armee. Rumänien werden massivst unterschätzt. Und die Griechen haben durchaus auch eine ziemlich Elemente des griechischen Militärs sind beeindruckend. Und was wollen die Deutschen liefern? Wenn die Diskussion, die jetzt gehalten wird über europäische strategische Autonomie, geht an den Deutschen vorbei. Es ist peinlich. Man sieht so, es ist fast, manchmal ist das Leben komischer als Parastatier, wo die Deutschen in der Ecke sind und unter sich diskutieren und die eigentlichen Entscheidungen werden zwischen italienische und französische und natürlich mit massiver Unterstützung der Amerikaner getroffen. Ne, und das ist ein Problem. Wieder mal Überheblichkeit, Arroganz und dann gibt es nichts dahinter. Das ist das Klassische an der deutschen Sicherheits- Außenpolitik. Und auch die ganzen Aspekte, die Libyen-Politik Europas, die Politik gegenüber dem Sahel, das sind strategisch wichtige Bereiche, wie mal Algerien, Tunesien, gegenüber Marokko. Wir haben ja gegenüber die Türkei ist eine Ausnahme, da sind die Deutschen durchaus sehr einflussreich. Aber nicht in großen Bereichen des Mittelmeers sind die Deutschen nicht präsent. Diplomatisch gesehen, die hinken hinterher. Die Entscheidungen werden auf der EU-Ebene zwischen den anderen getroffen. Und das ist auch gegenüber der Ukraine. Ne? Ich meine, die Deutschen haben eine sehr, sehr problematische Beziehung zur Ukraine. Die haben durchaus viel Einfluss da, aber die werden jetzt, ich glaube, es wird schon im Auswärtigen Amt sehr gut jetzt verstanden, dass die Deutschen jetzt arbeiten müssen, um Respekt wieder zu erschaffen bei der Ukraine. Werden sie eventuell hinkriegen, gerade, glaube ich, in der Nachkriegs-Rekonstruktionshilfe und sowas. Aber Wiederaufbauhilfe. Aber die werden arbeiten müssen dafür, um den Respekt wieder zu erlangen. Ne? Und das sind so alles Bereiche. Und dann kommen wir jetzt ganz Ende zum ganzen Migrationspolitik. Wenn die Deutschen wirklich nicht die entscheidenden Akteure sind, wenn es um die EU-Politik geht in der Mittelmeer, dann werden ganze Fragen über die Grenzensicherung und Migrationspolitik von den Südeuropäern abgehandelt und an Berlin vorbei. Ja, und die Deutschen tauchen auf, sagen, wir wollen das haben. Die Italiener und Franzosen sagen, ja, okay. Und okay. What is your contribution? Was wollt ihr jetzt? Bundespolizei unterschicken? Bundeswehr? Nee, nix? Okay, kriegen wir selber hin. Frontex wird, die institutionelle Kultur von Frontex ist osteuropäisch und südeuropäisch. Da sind die Deutschen auch eher so Anhängsel. Das sind so alles Entwicklungen, wo Berlin hinterhergehängt und wirklich nicht sieht, was um sich herum aufgebaut wird, weil es so träge und auch arrogant mit Fragen der europäischen Integration umgeht. Sorry, es ist ein Rant, aber das ist schon. Ne? Man sieht diese Entwicklungen, es ist frustrierend, weil Deutschland könnte durchaus einen sehr positiven Beitrag
leisten. Ja, ich kann das auch völlig nachvollziehen. Ich meine, ich bin ja eh relativ kritisch, was diese Politiken anbelangt. Also von der Euro-Krise, wo ich die deutsche Politik katastrophal finde, die Flüchtlingskrise, ich halte es nach wie vor für die richtige Entscheidung, dass man Flüchtlinge aufgenommen hat, aber ich glaube, die Art, wie das umgesetzt worden ist, ist ziemlich unkontrovers, dass das suboptimal war und nicht besonders gut organisiert. Ich meine, was ich immer sage zum Thema Flüchtlingskrise, wo wir da gerade eh rumhängen, der Fehler war quasi weniger der von 2015, sondern dass man sich überhaupt über all die Jahre in die Lage manövriert hat. Das ist ja ziemlich ähnlich wie jetzt auch mit dieser Ukraine-Geschichte. Man hat das ewig ignoriert und hat gesagt, nein, nein, nein, das passt alles. Ja, Spanien, Italien, die haben um Hilfe geschrien, Griechenland jahrelang. Ich erinnere mich an ein Planspiel, an dem ich teilgenommen habe, 2012, wo es um Grenzsicherung ging. Und da war das quasi völlig, da war ich Spanien, und es war völlig unmöglich, gegen Deutschland anzukommen, und Deutschland wollte halt im Endeffekt nichts. Da durfte nichts passieren und du bist als Spanien, hattest du keine Chance, irgendwie Hilfe zu bekommen. Und die Südländer sind halt über Jahre, wirklich ein halbes Jahrzehnt Minimum, hängen gelassen worden. Und dann kam 2015 eben urplötzlich für Deutschland dieser Druck. Das ist wie mit der Ukraine, wo wir jetzt sehen, dass ein Krieg, der seit 8 Jahren läuft, tatsächlich immer noch läuft. Ja. Und so war 2015 eine Migrationskrise, die halt auch bereits seit mindestens 5 Jahren am Laufen war.
Die war sichtbar schon 2011/12. Ich meine, das war klar. Ich meine, es war klar. Das kommt jetzt in meinen Kernfachbereich. Weil bei Fragen der Migration, wenn eine gewisse Menge an internally displaced persons, interne Flüchtlinge innerhalb eines Staates sich umbewegen, kann man fast eine mathematische Kalkulation durchführen, tun meine Quantification-Kollegen. Und da gibt es so eine critical threshold. Und ab dem Zeitpunkt, dann geht es über die Grenzen rüber. Ne? It's a certain percentage level. Ne? Und das sah man in Provinz Homs, das ging los mit, und das ging alles schon in Herbst, Winter 2011/12 los. Und man konnte, und das war mein Erlebnis, man konnte in Berlin oder Brüssel gerade bei deutschen Kollegen anlaufen und sagen, die werden hier auftauchen. Es war für alle, die hinschauten, war es nicht überraschend. Überhaupt nicht überraschend. Ich war überrascht, dass es relativ nicht 2014 schon passiert ist. Ne? Und das ist bei Ukraine so ähnlich. Problem bei der Grenz- und Politik ist ja auch, ich fände ein größerer deutscher Fokus und Beitrag, sagen wir auch Frontex zum Beispiel, und auch wie diese Institution sich entwickelt. Es wird eine bewaffnete Institution. Es entwickelt sich mehr und mehr nicht nur zur Grenzinstitution, sondern auch zu einer Art Grenzpolizei, beziehungsweise fast eine Euro-Gendarmerie, wenn die Planungen so weitergehen in der Richtung. Aber die institutionelle Kultur von Frontex wird dafür bestimmt, dass es in Warschau aufgebaut wird. Da sind auch deutsche Leute, sind aber die zentralen Akteure in der Aufbau von Frontex waren Gendarmerie Mobile, Gendarmerie, die französische Gendarmerie, Guardia Civil, polnische Gendarme, ähnliche Polizeiinstitutionen, militarisierte Polizeiinstitutionen in Rumänien, Carabinieri. Und auch natürlich die Marechaussee aus Nordirland. Das sind alles relativ militarisierte Institutionen. Das sind nicht hier in einer klassischen Polizei. Und das sind Leute, ich respektiere die, aber die haben diese Mentalität von vorhin, Festung Europa. Diese Idee, dass sie Europa beschützen vor barbarischen Horden. Die ganzen Memes, ne, diese römische Centurion, Gladiator, Russell Crowe Memes und so. Sieht man auch bei denen. Ne, bei einem Fußvolk. Und das ist so diese Mentalität. Da wäre durchaus ein stärkerer deutscher Beitrag, das eher auf Menschenrechte setzt. Ne, und das eher, dass ich glaube nicht, dass der Beitrag notwendigerweise von der Bundespolizei kommen würde, aber mindestens von dieser Bundesregierung könnte es durchaus positiv sein, wenn sie einfach die Stellung der Stärken, die innerhalb von Frontex theoretisch auf Menschenrechte beachten müssen, auf gewisse Basic Standards. Und die sind relativ schwach in dieser entwickelnden Institution. Und wenn man jetzt auch den Umgang mit den Mittelmeerländern sieht und so weiter und so fort, das war nie eine Riesenpriorität. Einer der größten strategischen Fehler der EU, auch Italiens, Deutschlands, EU, Frankreichs, ist wie mit Tunesien umgegangen wäre. Tunesien war ein demokratischer Hoffnungsschimmer, aber wenn wir einen demokratischen Erfolg haben, wir wollen in ein Land wie Tunesien, muss es mit Geld zugesteckt worden. Und da gab es diese ganzen Sorgen über Korruption und sorry, aber okay, Korruption ist wichtig, aber wenn diese Gesellschaft wirklich erfolgreich demokratisieren wird, brauchte es Geld. Es brauchte Wirtschaft, es brauchte alles. Und das war so ein Hoffnungsschimmer, da hätten wir wirklich viel mehr machen müssen mit finanzieller Hilfe und Förderung. Und dann sitzen die auswärtigen Abendleute rum, die vorhin sagten, ja, die sind korrupt und wir können die nicht zu Geld sagen. Und dann wird sagen, oh Gott, wie ist das wieder in der Diktatur abgelaufen? Und da sieht man und sagt, manchmal muss man damit leben, dass es ein bisschen mit, dass es Korruption gibt. Aber man gibt den Leuten immer noch Geld und Förderung, weil genug, wenn genug da reinfließt, kann sich da eine eigene Dynamik entwickeln, dass die Zivilgesellschaft und die Wirtschaft dann stärkt. Und da kann man immer gegen eine Wand ran, weil es immer diese, Transparenz. Guys, manchmal ist Transparenz weniger, Demokratie ist messy. Ne? Ich meine, ja, ich habe einmal, ich habe mich sehr unbeliebt gemacht, wenn ich gegenüber einem Ausländer Leute gesagt habe, guck mal, ja, Tunesien ist genauso korrupt wie Köln. Ja? Aber okay, wollen wir jetzt Köln abknipsen? Hier, sorry, jetzt sehe ich als Hannoveraner. Wir sind natürlich ganz clean in Hannover. Aber in der Hinsicht war das für mich eben auch so, dass da können die durchaus diese Bundesregierung kann durchaus positive Impulse aufbauen, um zu sehen, dass wir auf eine humanere Grenz- und Migrationspolitik in der Richtung, Hakan Demir, bei der SPD macht da sehr viel gute Arbeit im Bundestag. Aber das braucht eben Fokus, ne? Und Energie und Ressourcen.
Ja, absolut. Daran mangelt es eben häufig. Also gerade aus Deutschland hört man ja eigentlich immer dieses geht nicht, kein Geld da Argument, bis es dann eben kurz vor knapp ist. Und dann macht man aber die Schleusen auf. Ja, das haben wir jetzt auch, weil du vorher die Energiepolitik erwähnt hast. Ja, da können wir vielleicht auch nochmal wieder darauf zurückkommen. Das haben wir jetzt mit diesen ganzen Gaspreisdeckel auch gesehen. Ja, zuerst verschleudert man da quasi ein halbes, dreiviertel Jahr und dann reißt man aber plötzlich 200 Milliarden und schmeißt die auf den Tisch, ohne jedes Konzept, ohne sich mit der EU irgendwie abzusprechen und sorgt für massivste Verzerrungseffekte bei den Nachbarn, ohne das überhaupt wahrzunehmen. Das ist so dieses Elefant im Porzellanladen-Ding. Es ist ja eine Sache, wenn ich als deutsche Regierung sage, ja, das ist jetzt unfortunate, ja, wir sorgen jetzt für diese blöden Effekte, tut uns leid allerseits, aber muss halt. Aber die denken ja da gar nicht drüber nach. Das passiert ja offensichtlich, weil es denen scheißegal ist.
So, und dann muss man sich vorstellen, wie das aus Rom italienischer Sicht sieht. Die Italiener waren schneller, haben sich gesorgt, haben sich eigentlich abgesichert, schneller und effizienter abgesichert als die Deutschen. Und jetzt mal kommen die Deutschen rein und bauen einen Verzerrungseffekt aus. Und da werden faktisch die Italiener und Polen dafür bestraft, dass sie das effizienter. Ich wollte eben auch betonen, wie das von außen aus sieht. Das ist katastrophal.
Ja, das ist genau der Punkt, worum es mir geht. Ja, diese Wirkung davon, also dass man quasi nicht nur eine wenig durchdachte Politik raushaut, sondern eben gleichzeitig auch noch allen gegenüber kommuniziert, ihr seid uns ziemlich egal. Das ist ja auch der große und durchaus berechtigte Kritikpunkt gewesen von der Entscheidung 2015. Ja, also weniger inhaltlich, sondern, und das natürlich auch, aber dass eben hier seitens der anderen EU-Länder einfach keinerlei Rücksicht genommen worden ist, dass es da keine Absprachen gab. Und das ist eben was, das sich durchzieht. Ja, dieses Migrationsproblem, das ist eigentlich genauso wie die Energieprobleme und so weiter völlig offenkundig, dass es nicht auf nationalstaatlicher Ebene gelöst werden kann. Ja, wir haben einen europäischen Strommarkt, das sieht man ja gerade wieder an Frankreich, denen reihenweise im Sommer die Atomkraftwerke wegkippen, die ohne Stromimporte dann nicht mehr auskommen. Umgekehrt importieren wir oft genug auch französischen Atomstrom. Ja, das ist ein kollektives, ein grenzübergreifendes System und irgendwie redet niemand miteinander. Und genauso ist doch klar, dass wenn wir Flüchtlinge oder andere Massenmigration erleben, dass das nicht das Problem des einen Landes ist, in dem die zufällig zuerst aufschlagen. Aber irgendwie wird das nicht anerkannt und mir ist so ein bisschen unklar, warum.
Und das ist auch die Gefahr von jemand wie Meloni. Weil Meloni hat, zum Beispiel, wenn man jetzt diese Wahl, sie hat sich auch geändert, die ist sehr pragmatisch geändert, die war sehr anti-EU vor 10, 15 Jahren, läuft nicht mehr bei den Wählern, dann den Schwenk, den sie gemacht hat, war sehr, sehr geschickt. Den Schwenk hat sie gesagt, ja, ich finde immer noch, die Deutschen sind problematisch und schlecht und die machen diese ganzen schlechten Sachen, aber ich sage das, und das hat sie oft gesagt, als gute Europäerin, ne? Weil man sie als Rechtspopulisten sagen könnte, wir als Italiener haben uns nicht stark genug in Brüssel lautstark gemacht, nicht nur für uns, aber die Interessen für andere Südeuropäer, auch meine französischen Freunde, das ist sehr, sehr geschickt, weil gegen Macron, weil Macron könnte sagen, was sage ich denn jetzt eigentlich? Ne, weil das ist eine Rechtspopulistin, aber ja, und Meloni hat das einfach, die hat die antideutschen Ressentiments so umgekehrt, wo sie sagen können, diese egoistischen Deutschen, die agieren nicht nur gegen uns Italiener, aber gegen uns Europäer, alle Europäer. Und wir müssen uns gegenüber diesen Scholz und diesen woken Habeck und die ganzen Leute, wir müssen unsere Interessen als Europäer gegenüber diese deutsche Fehler und Inkompetenz und bla bla bewahren. Na, hoffentlich, meine Hoffnung ist, dass sich dies wieder mal diese rechte Regierung in Italien wieder bekriegt, weil Salvini und Berlusconi und Tajani ein Problem haben mit Meloni. Das ist für die eine Bedrohung und hoffentlich bricht das zusammen, weil sie sich gegenseitig bekriegen. Nur wenn die Meloni das Ganze überlebt, hat sie damit ein Thema gefunden, wo sie sich, und das damit werden, glaube ich, die europäischen progressiven Kräfte Probleme kriegen. Weil es gab immer diese, ich habe immer noch diese Streitgespräche auch mit progressiven Kräften oder linksliberalen Kräften in Großbritannien. Weil die denken immer, linksliberal ist pro-Europa, das heißt, alle rechtskonservative, Rechtspopulisten, Rechtsnationalen sind immer antieuropäisch. Und die haben keine Strategie für eine Situation, wo eine Rechtspopulistin oder rechtsradikale Politikerin auftaucht und sagt, ja, ich bin auch für die EU, ich bin auch für Europa und ich werde Europa besser schützen als ihre linke Woken-Leute. Und ich werde die europäische Idee von diesen dummen Deutschen schützen. Das ist eine geschicktere Strategie. Und da müssen die progressiven oder linksliberalen Kräfte schon ein bisschen geschickter und strategischer denken, wie sie mit so einem Attack umgehen. Und wenn die Deutschen dann, Elefant im Porzellanladen, genuine massive Fehler machen, lassen sie die Tür ganz offen, so plötzlich eine polnische rechtskonservative, auch oft rechtsnationale Regierung kann die brennen. Bis plötzlich stellt sich da, trotz den ganzen rechtsstaatlichen Probleme oder höchst problematische rechtsstaatliche Entscheidungen innerhalb Polens, PIS kann da sagen, Morawiecki und Kaczynski können sagen, wir sind für Europa, wir verteidigen Europa wegen diesen ganzen deutschen Fehler. Wir sind die besten Europäer. Meloni kann sagen, wir sind die besseren Europäer. Als diese linksliberale Deutschen, die keine Ahnung haben. Wir werden Europa besser beschützen als die. Da müssen die progressive Kräfte eine andere Antworten haben und da müssen die Deutschen viel, viel verantwortungsvoller umgehen mit der Macht, die sie haben. Ne? Und die Macht, die sie ausüben. Sie müssen mehr tun für die deutsche Sicherheit. Die Zeitenwende ist, ich denke, das wird schon dazu führen, dass die Bundeswehr stärker wird. Und dass vieles, worüber wir uns in dem Bereich beschweren, ich denke, in 10 Jahren werden die Bundesdeutschen durchaus was zu sagen haben bei der deutschen Außensicherheitspolitik. Aber das wird Zeit dauern. Aber eher im Allgemeinen, diese Überheblichkeit können sich die Deutschen und kann sich Europa nicht, diese deutsche Überheblichkeit kann sich Europa nicht mehr leisten. Weil es damit Tür und Tür öffnet für eine geschicktere Rechtspopulisten, geschicktere Rechtsradikale, die plötzlich sagen können, wir sind die besten Europäer, die Linken, diese Deutschen, die sind die Katastrophe, wir werden es besser schützen. Und darauf müsste ich eine Antwort aufbauen. Und ich weiß nicht, ich muss mit dir zusammen, manchmal frage ich mich, ich sitze da, habe oft in Meetings, hast du bestimmt auch gesessen, wo man sagt, man hört Sachen und sagt, wo kommt das denn? Ihr müsst das doch besser wissen. Und dazu habe ich auch man kann gewisse Thesen aufbauen, aber dazu habe ich auch keine feste Antwort, warum es oft diese deutsche Blindheit gibt.
Ja, da scheint mir so eine Mentalitätsgeschichte auch einfach damit drin zu sein. Ich bin natürlich auch auf der anderen Seite ziemlich unsicher, inwiefern ein, in Anführungszeichen, besseres Europa-Verständnis in anderen Ländern vorherrscht. Weil ich denke, die allermeisten Menschen in den allermeisten Ländern beschäftigen sich nicht groß mit Außenpolitik. Das ist ja zugegebenermaßen für mich auch eher ein neues Feld und ich lerne da quasi jeden Tag dazu, sowohl Außen- als auch Sicherheitspolitik, weil ich mich den Großteil meiner, in Anführungszeichen, politischen Karriere auch fast nur mit Innenpolitik beschäftigt habe. Und ich würde mal annehmen, dass das schon mit reinzählt. Und wir haben quasi Dynamiken und Ausleseprozesse, die eine Konzentration auf Themen innenpolitischer Art ja durchaus begünstigen. Ich meine, man kann ja quasi viel kritisieren an Baerbock, aber es ist ja irgendwie schon ein bisschen absurd, dass sie letzten Endes die qualifizierteste Außenministerin seit 30 Jahren ist, wenn man einfach nur auf die Qualifikationen guckt. Ja, ich sage jetzt nicht, dass sie die Beste ist oder sonst irgendwas, aber ich meine, die hat sich wenigstens davor damit beschäftigt. Was hat denn Steinmeier, der war Bundeskanzleramtschef letzten Endes? Dann hatten wir Leute wie Sigmar Gabriel rumlaufen, der hatte auch keine außenpolitische Erfahrung. Wir hatten Westerwelle, der war FDP-Chef. Der Fischer, der ist zwar ein beliebter Außenminister gewesen, aber der hatte ja auch keine Expertise, bevor er ins Amt gekommen ist. Das zeigt ja schon gewissermaßen dass hier die Auswahlprozesse eigentlich hauptsächlich auf Basis von innenpolitischen Präferenzen laufen. Und manchmal trifft sich das eben ganz gut. Ja, dann kriegt man mal so einen Joschka Fischer, bei dem das hervorragend funktioniert. Manchmal kriegt man einen Sigmar Gabriel, wo yes, es ist Gott. Ich meine, Guido Westerwelle war ja schlecht, aber Sigmar Gabriel, Holla, die Waldfee.
Ja, ich glaube, und das ist eigentlich problematisch, weil wenn man jetzt Außenpolitik aus der Sicht der europäischen Integration sieht, ist das Interessante ist, wenn man rein außenpolitisch versucht, mit Themen mit Leuten zu besprechen, da schalten die oft die meisten Leute ab. Das ist nicht ein Kernbereich, wenn es gerade kein Krieg ist oder keine Energiekrise. Nur die europäische Integration, gerade auf den Grenzen Europas, der kollektiven Grenzen der EU, schafft eine Dynamik, die die Grenzen zwischen Außenpolitik und Innenpolitik verwischt. Sah man mit der Migrationskrise, sieht man jetzt mit dem Krieg, russischen Überfall auf die Ukraine. Und da kann man durchaus viel große Interesse kriegen. Das heißt, wenn man zum Beispiel das aus, gehen wir zurück zu Meloni, wenn man die Situation aus der Sicht von Meloni sieht, sie ist zwar ein Riesenerfolg, aber sie ist vulnerable, die ist jetzt unter sehr hohem Druck. Für die Italiener ist eben militärische Strategie im Mittelmeer, das heißt, was man mit der Flotte tut, Einsätze in Libyen, die nicht passieren, aber schon passieren. Die Italiener haben eine Präsenz in Libyen. Fragen der Carabinieri Operations in Zusammenarbeit oder auch in Konflikt mit Tunesien. Diese ganzen Fragen, die eher militärisch strategisch sind, das ist auch Innenpolitik. Weil das natürlich auch um Fragen der Migration geht. Nicht um Migration, sondern auch, und das wird oft in Deutschland unterschätzt, wie wichtig der Schwarzhandel ist, wenn es um Öl geht oder auch Nahrungsstoffe, Drogen, Waffen im Mittelmeer. Das ist auch sehr wichtig für den Ndrangheta und Camorra, für Mafia weniger eigentlich, aber für den Organized Crime. Verbrechen und auch für legitimer Handel. Mittelmeer ist keine Trennwand, es ist eine Brücke. Da wird viel Handel einfach getrieben, viel Fischerei. Ne? Viel Agrarwirtschaft lebt auch von diesen Kontakten zwischen diesen Gesellschaften. Das für die Italiener, was für die Deutschen rein außenpolitisch aussieht, ist für die Italiener auch Innenpolitik. Und wenn Meloni dann zur EU geht oder wenn eine andere italienische Politik, Draghi, Conte, alle anderen, Salvini, Letta, zur EU gehen und sagen, das ist eine Grenzfrage und eine außenpolitische Frage. Die Deutschen sagen, es ist Außenpolitik. Für die Italiener ist das auch Innenpolitik. Ne? Und es gibt manchmal Momente, wo die Deutschen das spüren. Mit der Migrationskrise wurde Außenpolitik zur Innenpolitik. Mit den Bataclan-Angriffen und Angriffen auf Breitenbachplatz in Berlin und so wurde durch ISIS, das ist die Vermengung von beiden. Und durch Diasporen, diese ganzen Diaspora-Communities in ganz Europa, die diese ganzen überbrücken, ist eine innenpolitische Frage in der Türkei sehr schnell eine innenpolitische Frage in Deutschland. Und das ist eben dieses Problem. Und was oft fehlt, gerade bei der deutschen Außenpolitik, ist ein Gespür für diesen Interkonnektionen, diese Interaktionen zwischen Außenpolitik und Innenpolitik. Wo ich durchaus sage, nicht weil sie genialer sind oder brillanter sind, nur weil sie dauernd mit diesen Problemen umgehen müssen, das verstehen die Italiener besser. Wie gesagt, nicht weil sie brillanter oder cleverer sind als die Deutschen, nur weil sie dauernd mit diesen Problemen umgehen müssen. Wenn du italienischer Politiker bist, ist das, was in Libyen passiert, schafft dir dauernd Probleme in Apulien und Sizilien und dann im Rest des Landes. Dauernd. Das ist ein Problem. Das ist keine außenpolitische Problem. Libyen ist für die Italiener nicht Außenpolitik, das ist Innenpolitik. Auch wegen dem neokolonialen, imperialen Erbe, was auch sehr fragwürdig ist bei der italienischen Sicht, ja, oft rassistisch ist gegenüber Libyen. Okay. Aber das heißt, das ist eben ein Problem. Wir brauchen nicht nur, wir brauchen eben eine außenpolitische, strategische Kultur in Deutschland, die das versteht. Und das fehlt oft. Und damit kriegt man eben einen Sigmar Gabriel, der da rumstanzt und so große strategische Gespräche macht wie Steinmeier, ohne wirklich ein Gespür dafür zu haben, wie schnell eine außenpolitische Frage da an den Grenzen plötzlich zu einer innenpolitischen Frage in Castrop-Rauxel oder Hamm oder Delmenhorst wird. Ne?
Wir haben da ja dann im Endeffekt auch dieses Problem, dass diese ganzen Themenfelder gar nicht richtig identifiziert werden letzten Endes. Ja, weißt du, beschreibst mir diesem fehlenden Verständnis und dieser fehlenden strategischen Kultur. Man sagt ja häufig, dass Deutschland gar keine richtigen außenpolitischen Ziele verfolgt. Ich glaube, das ist so nicht komplett korrekt. Beispielsweise in der Griechenland-Krise. Die Kritik von konservativer und liberaler Seite ist ja häufig dieses so tun, als ob Deutschland da keinerlei Interessen verfolgt hätte und quasi nur den Ausverkauf betrieben hätte, was halt kompletter Humbug ist. Deutschland hat da schon ziemlich aktiv was verfolgt, aber sämtliches deutsches Auftreten in der Außenpolitik scheint mir immer sich nicht in irgendein Gesamtsystem einzubetten. Also wir haben immer, es ist immer noch nicht geschafft, deutsche außenpolitische Interessen zu definieren. Wir haben es ja nicht einmal hinbekommen, zu sagen, ganz offen zu sagen, wir wollen beim Euro diese und jene spezifische geldpolitische Ausrichtung, das ist quasi deutsches Interesse, sondern wir verstecken das ja dann immer in diesen entweder als ökonomische Naturgesetze und oder als moralische Überlegenheit, die wir Deutschen auf dem Feld haben, mehr mit diesen haushalterischen Prinzipien und so weiter. Aber dass das eben harte Interessenpolitik ist, das gesteht man sich ja gar nicht ein. Und ich habe häufig das Gefühl, dass das nicht daran liegt, dass die Akteure da quasi lügen oder heucheln würden, sondern dass sie es genuin nicht verstehen, dass sie tatsächlich der Überzeugung sind, dass sie eine gewissermaßen wertneutrale Politik fahren, während sie in Wirklichkeit ziemlich harte Interessenpolitik machen. Und das scheint mir die dümmste Interessenpolitik zu sein, weil man pisst alle Leute an, ohne sich dessen überhaupt klar zu sein und ohne ein klares Ziel dabei zu haben.
Aber das ist ja auch zu Teil auch, es geht ja auch um die institutionelle Kultur der Bundesregierung in Berlin. Ne? Und es ist ja auch ein Problem, dass man, es ist immer wieder, wird ein Versuch über den Kanzleramt zu leiten. Aber der letzte wirkliche Figur, die das wirklich effektiv machte, war Horst Teltschik unter Kohl. Eine Figur im Kanzleramt, der faktisch über unterschiedlichen Gremien und als Sicherheitsberater, als so eine Art National Security Advisor funktionieren kann. Und damit hat man einen faktischen Nationalen Sicherheitsrat, wo alle unterschiedlichen Ministerien und Agenturen, wie BMZ, GTZ spielen auch eine wichtige Rolle, alle Leute bringen auf einen Tisch und man koordiniert, wöchentlich koordiniert und damit eine Strategie aufbaut. Ich meine, das konnte der Teltschik relativ geschickt. Hat keiner wirklich wieder so geschafft, weil es zu viel auf ihn persönlich aufgebaut war, die ganze Struktur. Und Deutschland braucht, es wird immer wieder ins Gespräch, dass Deutschland einen Nationalen Sicherheitsrat braucht. Und das ist nie ganz, weil das Problem ist, weil es natürlich mit Koalitionspartner problematisch ist. Wenn man einen Nationalen Sicherheitsrat hat, mit Sicherheitsberater geht es dann an einen kleineren Koalitionspartner. Und was ist dann das mit den Vertrauensbeziehungen zur Kanzlerin, Kanzler bzw. Kanzlerin? Es ist immer wieder dieses Gespräch und Versuch, sowas zu entwickeln. Das Problem ist, es fehlt damit ein und Auswärtiges Amt ist immer sehr, ich meine, ich habe viele super Leute im Auswärtigen Amt, aber die wollen immer eben diese strategische Frage der Außenpolitik unter sich halten. Ne? Was es damit heißt, ist das Auswärtige Amt Teilen der Außenpolitik leitet, dann gibt es BND, dann gibt es Bundeswehr, dann gibt es eben GDZ, BMZ, Ministerium für Entwicklung, Ministerium für Wirtschaft, jeder macht sein Ding. Nicht nur, wenn es um die Außenpolitik geht, aber damit dann gibt es eine ganz andere Ebene von Europapolitik. Es gibt die Europapolitiker, das sind andere Leute. Und das ist ein anderer institutioneller Rahmen. Und das heißt, es gibt niemand, der zum Beispiel in Italien gibt es dieses Verständnis, dass Europapolitik, Außenpolitik, Europapolitik, Innenpolitik, alles miteinander verflochten ist. Wie gesagt, nicht weil sie brillant sind, nur weil sie dauernd mit diesen Problemen zu tun haben im Mittelmeer. Polen, vor Piss ist eine Katastrophe, aber unter Tusk war Polen, gab es den ähnlichen, so ein ähnliches Modell, das gut gearbeitet hat. Bei den Finnen ist es die Franzosen haben natürlich eine nationale strategische Sicherheitskultur. Und die Spanier interessanterweise auch. Ne? Die haben auch eigene Strukturen. In Briten hatten sie das, in den letzten, unter Johnson ist alles zusammengebrochen, aber das wird zurückkommen unter Starmer. Ne? Und es fehlt eben in Deutschland so eine Art Rahmen, wo alle wieder auf den Tisch gebracht werden, wo jemand irgendwie als Stimme des Kanzlers in Zusammenarbeit mit dem Außenminister, das funktioniert in anderen Staaten, es gibt natürlich immer eine Spannung, aber das kann funktionieren auch unter Koalitionspartnern, dass es jemand gibt, das einfach die Strategie, langfristig strategisch stellt. Die Entscheidungsträger sind Bundesaußenminister, Kanzler, Verteidigungsminister, vielleicht Entwicklungshilfe, aber jemand ist da, der sitzt und der oder die sitzt und sagt, ich bin da, ich habe einen Nationalen Sicherheitsrat und wir bauen die Strategie auf und wir machen lauter Sachen wie Contingency Planning, Emergency Contingency Planning, Scenario Planning, Gaming, das Ganze. Und das fehlt eben. Und das ist eben zum Teil auch, wo man dieses wirklich katastrophale Trennung zwischen Europa und Politik und Außenpolitik hat und Innenpolitik hat, wo alle drei verflochten sind. Und wenn man das am Ende kommt, ist, wenn man da die Grenzpolitik betrachtet, gibt es nicht nur ein deutsches strategisches Problem, aber ein weiteres EU-strategisches Problem. Borrell, der faktische Außenminister der EU, hat vor 2 Tagen eine tolle Rede gehalten, wo diese ganzen Probleme durchgegangen ist. Da wird eine sehr ehrliche Diskussion jetzt in Brüssel gehalten, über was jetzt gemacht werden muss, um eine EU-Strategie, tschechische Kultur aufzubauen. Jetzt haben sie keine Wahl mehr, jetzt muss es gemacht werden. Und aber einer der großen fehlenden Säulen ist, wenn wir zum Beispiel den Süden gegenüber, wenn wir diesen ganzen Staaten nicht EU-Mitglied werden, was ist der Angebot, das die EU machen kann an diesen Staaten von Integration, wenn es um Integration geht, um Zugang zum Binnenmarkt? Dass wir maximal zum Beispiel in Tunesien oder Algerien, Marokkaner, Libyen vielleicht eventuell auch geben würden. Wenn sie nicht Mitglieder werden können, persönlich, ich bin jemand, denke ich, Mittelmeer gehört auch zum gemeinsamen Kulturraum. Tunesien könnte durchaus EU-Mitglied werden, aber ich weiß, dass es nicht mehrheitsfähig ist, diese Meinung. Aber wenn das nicht möglich ist, what's the offer? Ne? Was ist der Angebot? Wenn wir zu den Tunesiern nächstes Mal, wenn hoffentlich Kais Saied stürzt und es wieder eine Demokratie gibt in Tunesien, hoffentlich, was können wir denen anbieten? Wir gehen nach vorhin, haben wir meistens, ich meine, es gab diese langsame Verhandlung über ein DCFTA, über so eine Zollunion und Binnenmarktzugangsvertrag, ähnlich an der Ukraine. Und genauso wie bei der Ukraine war die EU lange zimperlich und wusste nicht, wie weit sie angebieten müssten. Und die Tunesier wollten ihre eigene Landwirtschaft verteidigen. Es gab keine Art strategische, wie sagt man, Generosity?
Großzügigkeit.
Keine strategische Großzügigkeit. Nee, es war nicht eine Situation, die EU schon vorher strategisch darüber nachgedacht hat, wie weit sind wir dazu bereit, die Tunesien zu integrieren? Wir gehen auf sie zu und sagen, hier ist unser Angebot. Wenn ihr dies und dies und dies erschafft, ja, könnt ihr fast wie Norwegen in den Binnenmarkt rein. Mein Gott, das sind 9 Millionen Leute. Das ist keine Migrationskrise. Und das wäre ein Endpunkt, dieser volle Zugang, auch für mit der Personenfreizügigkeit. Nicht der Anfangspunkt, das wäre ein Endpunkt. Wenn du das Demokratisierung und Wirtschaft hier. Aber dass man solche ein großzügiges Angebot an diesen ganzen Staaten gegenüber sagt, okay, realistischerweise gesehen werdet ihr nie Mitglieder werden, aber wir können ein sehr, sehr großzügiges Integrationsangebot werden. Wenn ihr, die Algerier würden wahrscheinlich Nein sagen, aus auch verständlichen Gründen, wegen der kolonialen, imperialen Geschichte. Okay, dann sagen die Nein, aber wir haben mindestens ein Angebot gemacht. Es wird nicht so nachgedacht. Dafür können die Deutschen durchaus, wenn sie einen Sicherheitsberater hatten, sie hinsetzen und sagen, wie weit sind wir dazu bereit zu gehen? Here's the proposal, let's go to Brussels, the UCO, zu den anderen Europäischen Rat, Parlament, gehen wir an den Partner und sagen, wie weit sind ihr dazu bereit zu gehen? Und damit auch einen Impuls zu setzen. Aber wenn man nicht mal die eigenen Ministerien zusammenziehen kann, um alle auf ein Blatt zu kriegen, nur auf alle eine Richtung zu kriegen, kann man niemals eine eigene strategische Vorstoß machen, dass dann auch eine strategische Richtung für die EU vielleicht ausbauen können. Das wäre für mich zum Beispiel eine linksliberale Antwort zu Meloni und Festung Europa.
Ja, das klingt.
Aber, ja, das ist auch eine Diskussion unter Kollegen. Ich bin jetzt nicht der Einzige, der das sagt. Ne? Das sind viele Kollegen, die das sagen. Viele in der linksliberale italienische progressive Kräfte das gerne machen würden, unter gewissen Bedingungen. Aber nur nicht alleine. Die würden das durch die EU-Behörden machen. Das wäre die Antwort zu Festung Europa, zu sagen, das geht nicht langfristig Festung Europa. Wir können nicht von diesen Gesellschaften abkapseln. Wir können nicht permanent Krieg führen in diese Gesellschaften. Ich meine, Melonis Politik wird wahrscheinlich zu einer viel offeneren italienischen militärischen Präsenz in Libyen führen. Das wird die Deutschen wieder mal überraschen. Das ist eine Eigenlogik. Die haben schon Basis da. Das ist alles da. Und die zoffen sich mit Wagner und den Russen. Das ist sowas von effed up. Das ist auch so ein Bereich, das die Deutschen betrifft. Und die brauchen eine Libyen-Strategie. Das die Deutschen wirklich seit 2018 nicht haben. Und. Aber das ist eine Antwort zu sagen, okay, aber vielleicht können wir durchaus unsere Stärken, unsere Binnenwirtschaft, unsere Stärken, unsere Attraktion in diesen Gesellschaften nicht durch illegale Migration verwalten und festigen, sondern einfach positiv und sagen, okay, wenn ihr euch entwickelt und gewisse demokratische Standards habt und dann habt ihr euch mit uns ein bisschen integriert auf der wirtschaftlichen Ebene, vielleicht kriegt ihr auch die Personenfreizügigkeit als Teil dieses Deals. Here's the deal. Put it on the table. Here's the deal. If you want it, great. And we can negotiate. And we're being generous. Das ist natürlich, muss man das ohne kolonialen und imperialen Unterton abziehen. Das ist auch schwer, weil ich weiß, wie das sowas klingen würde für ein Tunesier und Algerier. Aber auf der anderen Seite gibt es durchaus Vorteile für diese Gesellschaften, sich womöglich eine viel engere Bindung an den Binnenmarkt zu haben. Das ist aber für die. Mindestens hätten wir dann gesagt, okay, wir sind bereit für euch, uns für
ich
euch
verstehe. Zu verstehe. Vielleicht ist das ja dann quasi auch so das Silver Lining, der Silberstreif am Horizont von eben diesem Wandel innerhalb der Rechtsradikalen und ihrem EU-Bild. also das wäre quasi das Positivste, was da rauskommt, dass quasi die Progressiven ihrerseits auch eine Vision entwickeln, eine kohärente Vision, wohin Europa geht, und dass wir dann wirklich ein zwei rivalisierende Europa-Ideen haben, die auch auf europäischer Ebene verhandelt werden, und zwar sowohl auf politischer Ebene als auch, und ich glaube, das ist wirklich das Entscheidende bei Europa generell, eben auch durch die EU-StaatsbürgerInnen, weil ja die EU trotz allem immer noch nicht stattfindet. Wir hatten ja diesen kurzen Höhepunkt 2014 mit der Spitzenkandidatur von Schulz und Gott, wie hieß er?
Aus 2014 Juncker.
Ja, genau, dankeschön. Da hatten wir ganz kurz so dieses Wetterleuchten von einer europäischen Öffentlichkeit, von einem gesamteuropäischen Wahlkampf, von gesamteuropäischen Parteien, bevor dann Weber es und der Rest des Parlaments es irgendwie geschafft haben, das 2019 wieder in den Sand zu setzen. Aber das wäre ja quasi so eine sehr positive Geschichte, die daraus erwachsen könnte und wo man dann hoffentlich demokratisch rechte Variante versus demokratisch linke Variante hat und dann wirklich diesen EU-Abschaffen-Kram an den linken und rechten Rand verbannen kann, wo er hingehört letzten Endes.
Da kommt zu meinem Endpunkt. Ich meine, das ist nicht nur ein Problem gegen den südlichen Grenzen. Ich glaube, die Briten oder die konservative Partei in Großbritannien hat es der Brüssel und der EU sehr leicht gemacht, weil die waren so radikal antieuropäisch und auch so einfach so unrealistisch, so fast wahnwitzig in deren Vorstellungen, wie sich Großbritannien entwickeln könnte, dass es sehr leicht war, für die Europäer abzublocken. Die Briten konnten sich zoffen, die haben sich aus den ganzen Institutionen rausgeholt, sind nicht mal im Binnenmarkt mehr, nicht mal in der Zollunion, und die Deutschen und die Franzosen und Brüssel und so weiter und die Italiener und Polen können die Briten ignorieren und dann zusammenarbeiten bei Verteidigungsfragen. Ich glaube, dass das Paradoxe ist, die EU wird viel größere Schwierigkeiten haben mit einer britischen Regierung, die pro-europäisch ist. Weil dann plötzlich, wenn die Briten wieder zurückkommen und sagen, ah, shit, oh, sorry guys, it's embarrassing, oops, all the, you know, oops, sorry about that. Aber wir würden gerne, okay, und ich glaube nicht, dass die Briten sich jemals in der politischen Union integrieren würden, aber würden gerne in Binnenwirtschaft zurückkommen. Das sehe ich langfristig. Da ist natürlich eine Frage. Was wäre dann die europäische Antwort? Weil die Norweger wollen die Briten nicht im EWR haben. Die Norweger und Schweiz und anderen wären nicht so hot, die Briten im EFTA zu haben. Weil wenn sie in EFTA wären, wäre das so ein Staat von 70 Millionen. Das ist mehr Leute als alle anderen EFTA-Mitglieder zusammen. Die Ukrainer wollen einfach rein. Und die wissen, dass sie ein bisschen, die Franzosen würden gerne die Ukraine in den EWR stecken. Ja, aber es ist ganz klar, die Ukrainer sind de facto jetzt im Binnenmarkt. Das ist schon gegessen. Das ist schon passieren. Aber die Franzosen sind nicht sehr enthusiastisch über Briten, die Ukraine im, aber das wird eventuell verhandelt werden. In volle Integration oder norwegische Integration. Das ist alles machbar für die EU. Aber das ist ein Staat von 70 Millionen Leute. Das ist trotz aller Dysfunktionen und strukturellen Problemen. Die haben schon durchaus auch im Manufacturing, Industriesektor ist okay, sind 9-10% der Wirtschaft. Riesenfinanzmarkt. Wenn es wieder im Binnenmarkt wäre, hättest du einen Riesenfinanzmarkt im Binnenmarkt, völlig integriert, aber nicht als volles EU-Mitglied und nicht in der Eurozone. Ja, schwierig. Das wären alle sehr schwierige Fragen für die Europäer. Da müssen sie auch ein bisschen vorausdenken. Auch bei der Türkei, auch ähnliche Frage. Eine proeuropäische Türkei würde die Europäer viel mehr Schwierigkeiten bringen als Erdogan. Erdogan kann man sagen, ja, wir blocken ihn ab, bla bla. Wenn plötzlich, sagen wir, ein Präsident İmamoğlu auftaucht und sagt, ja, eigentlich nee und sorry, aber wir sind ja eigentlich immer noch offiziell Kandidat, würden gerne doch rein. Guck mal, rechtsstaatlich, alles super jetzt. Kurden, ja, die können jetzt auch alle Schulen haben, alles super. Da hat die EU keine Antwort. Ne? Und das ist nicht nur gegenüber den Süden, wo das viel, viel rassistischer ist und viel klarer ist, wie rassistisch das ist, diese Einstellung, dass man die Osteuropäer mit integriert, aber die Tunesier dann sagt, die genauso interagieren mit Europa wie die Ukrainer. Ja, okay. Aber diese Fragen sind auch Fragen, wenn es um Großbritannien und Türkei geht. Die Ukraine ist klarer. Jeder hat so ungefähr, weiß ungefähr, welche Richtung die Ukraine gehen wird. Diese norwegische Lösung, die Norweger könnten wahrscheinlich mit der Ukraine leben in EFTA. Das ist alles klarer. Aber die Briten, Türken, da müssen ja auch eventuell eine Antwort, wenn die plötzlich wieder rein wollen. Was ist denn die Antwort? Da glaube ich, keiner in Berlin hat die Antwort dafür. Und bei den Briten kommt das sehr, sehr bald.
Meinst du, wenn Liz Truss die Wahl dann verliert?
Sie könnte auch, ich meine, ich will nicht überoptimistisch sein aus meiner Sicht, aber ich meine, die könnten schon nächste Woche abstürzen. Es ist schlecht. Auf der anderen Seite, das zum Beispiel, das ist alles okay, politisch gesehen, aber zum Teil, weil sie jetzt gerade meine Rente verfolgen. es kommt zu einer Rentenkrise, weil sie, das ist eine andere Thematik. Aber es ist schon akut hier. Auf der anderen Seite werden damit die Partei und die Leute, die sehr fürs radikalste Brexit waren, am ehesten, die sind jetzt die am ehesten verhasst werden von der restlichen, von der Bevölkerung. Und das hat natürlich Konsequenzen für den Brexit und für die antieuropäische Haltung des Staates. Ich glaube, wenn die weg sind, sehr schnell aus Starmer, er will nicht die Zollunion ganz oder den Binnenmarkt, aber das tendiert in die Richtung unter ihm. Und da muss die EU schon eine Antwort haben, sagen, okay, hi, ja, ihr wollt wieder rein, okay, ach, da hat die EU keine Antworten.
Ja, das ist ja wirklich dieses Grundthema, was sich durch die ganzen letzten Jahre zieht, dieses Fahren auf Sicht letzten Endes, was ja wirklich, das fällt mir gerade das Wort nicht ein, ist wirklich paradigmatisch für die ganze Merkel-Regierung steht. Und von daher, das scheint sich auf der EU-Ebene, da ist viel Raum für Wachstum, sagen wir es mal so, da viel Potenzial für kluge Leute, die da in Sicherheitsräten und Thinktanks arbeiten. Alex, ich danke dir für das Gespräch, es war wie immer super informativ, super spannend und ich hoffe, dass wir das bald wieder machen können. Ich habe so das Gefühl, der Brexit loomt als Thema noch am Horizont.
Ja, ja. Wieder eine Grenzfrage.
Wieder eine Grenzfrage für die EU und da bist du dann als Native quasi ganz besonders gefragt und ich bin auch da.
Wenn ich meine Rente noch habe in der nächsten Woche.
Wenn du deine Rente noch hast. Ich bin auch da ziemlich ahnungslos und werde lauter dumme, naive Fragen stellen. Ich hoffe auch für die Zuhörendenschaft war es informativ und super. Wir sprechen uns wieder. Vielen Dank fürs Hören. Empfehlt den Podcast weiter, bewertet ihn, ihr kennt das Zeug. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.